Debug-Podcast.
Herzlich willkommen zum Podcast des Debug-Projektes. Debug oder auch Debug steht für dezentrale Beratung und Unterstützung bei Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften. Ziel des Projektes ist es, Flüchtlingsunterkünfte, ihre Betreiber und Trägerorganisationen bei der Verbesserung des Gewaltschutzes zu unterstützen. Das Projekt ist eine Kooperation der Wohlfahrtsverbände Deutscher Caritasverband, Diakonie Deutschland, dem Deutschen Roten Kreuz und des Paritätischen Gesamtverbandes. Es wird gefördert im Rahmen der Bundesinitiative Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften vom Bundesfamilienministerium. Mein Name ist Rahel Köpf. Ich bin Multiplikatorin für das Debug-Projekt im Bundesland Baden-Württemberg. Ich sitze hier in Karlsruhe und nehme die Episode auf gemeinsam mit der Multiplikatorin für Nordrhein-Westfalen, Sita Rajasuriya, die in Mochum sitzt. Wir sind bundesweit insgesamt 7 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Die anderen sind jeweils für 2 oder 3 Bundesländer zuständig. Und wir möchten mit diesem Podcast unsere Beratungs- und Sensibilisierungsarbeit für das Thema Gewaltschutz während der Pandemie auch auf Distanz weiterführen. In dieser Episode stellen wir dafür erstmal unsere Tätigkeitsfelder vor und sprechen dann über Gewaltschutz in Corona-Zeiten. Sita, möchtest du mal anfangen, der Zuhörerschaft zu erklären, was du so als Multiplikatorin alles machst?
Genau, was mache ich als Multiplikatorin? Die Ziele dieser dezentralen Beratungs- und Unterstützungsstruktur ist, prozesshafte Beratung anzubieten. Das kann für Betreiber sein, das kann für städtische Strukturen sein, das kann für Teams in einzelnen Unterkünften sein. Je nach Bundesland gibt es schon ein funktionierendes, ein auf den Weg gebrachtes Landesgewaltschutzkonzept und so sind dann halt in den verschiedenen Bundesländern, gibt es schon Vorgaben, wie in landesbetriebenen Unterkünften zu arbeiten ist. Und unsere Aufgabe hier in NRW ist halt zu unterstützen und beratend, begleitend mit dabei zu sein. Und wie genau das aussieht, das kann halt sein, dass ich bei der Entwicklung eines Schutzkonzeptes mitarbeite, mitinitiiere. Ich kann unterstützen bei der Erstellung von einer Risikoanalyse, bei einer Bedarfsanalyse oder halt auch einer Ressourcenanalyse. Sehr oft komme ich hinzu, um eben Handlungsabläufe zu verbessern, wie genau wer welche Ansprechperson sein kann in einer Unterkunft. Und das sind halt alles präventive Möglichkeiten. Genau, wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, wir machen keine Einzelfallhilfe. Wenn also wir angefragt werden, dann gucke ich eher, wer sind die richtigen Ansprechpersonen für diesen Fall. Das geben wir dann weiter. Teil unseres Angebotes ist halt auch, Schulungen anzubieten, die speziell Richtung Mindeststandards gehen. Wir vermitteln auch in Richtung besonders vulnerable Personen. Wie können wir Teams und Betreiber da zu den speziellen Thematiken nochmal sensibilisieren? Und da sind dann halt die speziellen Thematiken, vielleicht ist das bei dir in Baden-Württemberg ähnlich, da geht es bei uns hier dann so Richtung, wie kann man Menschen unterstützen, die von Menschenhandel betroffen sind? Wie kann man Menschen unterstützen, die von familiärer Gewalt betroffen sind? Wie kann man Menschen unterstützen, die die also aus der queeren Community kommen? Können Fachkräfte dort unterstützend wirken? Kann man dort die besonders vulnerable Personengruppe überhaupt erkennen? Das sind dann so die Themen, die wir betonen. Ja, das ist so das, was ich in NRW mache. Wie sieht das bei dir aus in Baden-Württemberg? Ist das ähnlich?
Ja, ganz spannend, was du da erzählst. Also wir haben natürlich den gleichen Ansatz, aber ich merke auch, dass wir verschiedene Schwerpunkte haben. Also in meinem Bundesland, in Baden-Württemberg zum Beispiel, gibt es jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch kein landesweites Gewaltschutzkonzept und es gab auch eher wenige, also nur 4 Koordinatoren, in diesen Bundesinitiative, die in Gemeinschaftsunterkünften schon Konzepte entwickelt haben. Deswegen bin ich erstmal auf die breite Sensibilisierung für das Thema Gewaltschutz und die verschiedenen Aspekte eingegangen und habe erstmal regionale Fachtage gemacht und bin dann mit den Unterkünften, die Interesse hatten, eben ein Konzept zu entwickeln oder einfach mal sich mit dem Thema systematischer zu beschäftigen, mit dem Thema Gewaltschutz, habe ich dann da Workshops angeboten. Und da wird zum Beispiel auch schon erwähnt, eine Risikoanalyse, also finde ich auch, also das ist so der Grundbaustein, um systematisch Gewaltschutz voranzutreiben, dass man einfach schaut, also nicht so einfach, sondern dass man in einer wirklichen Analyse schaut, was in den eigenen Unterkunft für Risikofaktoren gibt. Also ich mache das, indem ich eine Begehung anbiete mit den Mitarbeitern gemeinsam, dann einen Workshop mache mit Mitarbeitenden, am besten aus verschiedenen Disziplinen, also vom Hausmeister bis zur Verwaltung, Stadtverwaltung zum Beispiel. Dann auch, wenn es sich anbietet, wenn Interesse da ist von den Bewohnern her, auch eine Bewohner-Workshop anbiete, wo ich auch mit denen über Gewaltschutz spreche und über die Risiken, die sie in ihrer Unterkunft, in ihrem Zuhause wahrnehmen. Wie machst du eine Risikoanalyse?
Das sehe ich ähnlich. Also wenn ich eingeladen werde in eine Unterkunft, dann zeigen mir ja die Heimleiter oder die Teamleiter, zeigen mir ja dann im Allgemeinen die Unterkunft, stellen mir da verschiedene Räume vor, wenn das möglich ist. Und wir haben halt auch eine Art Fragebogen, den man durchlaufen kann. Und da geht es dann halt auch um die verschiedenen Personengruppen. Und ich mache das dann halt auch, dass ich gucke, wie würden die Sicherheitskräfte wissen, wen sie anzusprechen haben? Würden die Putzkräfte wissen, wen sie anzusprechen haben? Wie sind da die Kommunikationsstrukturen? Und gibt es im Team Ansprechpartner, die halt auf bestimmte Themen besonders achten? Also ich unterstütze eigentlich eher die Betreiber und die Teams, ihre Risikoanalyse selber zu machen. Und wenn die das durchlaufen haben für sich, dann komme ich nochmal dazu und dann besprechen wir mögliche weitere Verbesserungen. Den anderen Bereich, den ich mache, da geht es um die Ressourcenanalyse, dass ich dann halt auch mit den Teams und den Betreibern einfach auch gucke, welche Angebote gibt es denn halt außerhalb dessen, was die Sozialarbeiter und die Sprachmittler vor Ort anbieten. Wissen die Bewohner, dass es noch andere Beratungsstellen gibt? Würden sie Vereine in Anspruch nehmen? Gibt es andere Möglichkeiten wie ein Jugendzentrum? Gibt es Angebote für Mädchen? Gibt es Angebote für Jungs? Also dass ich halt auch in diese Richtung frage und dass man dann halt die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche oder die Möglichkeit eben halt auch für Bewohner aufmacht und die Fachkräfte nicht glauben, dass sie alles machen müssen in einer Unterkunft.
Also genau. Das ist ein wichtiger Punkt, dass du sagst, dass man eben auch, dass es eine Entlastung auch sein soll und Handlungssicherheit auch bieten soll für die Mitarbeiter, ne? Gewaltschutzmaßnahmen, das ist ja nicht nur ein Verhaltenskodex oder so, dass man auch lernt, aufs eigene Verhalten zu achten und inwiefern man auch dadurch eventuell Konflikten schürt beziehungsweise einfach nicht deeskaliert, aber eben auch wirklich diese Hilfestellungen für Mitarbeitende und Verantwortliche für die Unterkünfte letztendlich, ne?
Genau.
Also mir wäre auch noch wichtig zu erwähnen, dass ein Gewaltschutzkonzept, man das gar nicht so als theoretisches Konstrukt sehen soll, wo höchst akademisch irgendwelche Maßnahmen festgehalten werden und Ideale, sondern dass es wirklich verschriftlichtes Bündel konkreter Schutzmaßnahmen sind, die einfach diese Unterkunft oder die verantwortliche Behörde unternimmt. Und das müssen nicht unbedingt neue sein, die aufgrund der Risikoanalyse entdeckt wurden, weil ganz oft sind ja schon viele Schutzmaßnahmen längst etabliert und werden auch gar nicht mehr hinterfragt, ob die notwendig sind oder nicht. Also Beispiel erweitertes Führungszeugnis von Mitarbeitern oder abschließbare Zimmer, teilweise ein Wachdienst oder Sicherheitsdienst in manchen Unterkünften, also Gemeinschaftsunterkünften. Genau, also das ist mir wichtig zu betonen. Wie siehst du das mit Gewaltschutzkonzept und die Wahrnehmung?
Ich würde das unterstützen, dass je nachdem, auf welcher Ebene man jetzt mit der Beratung beginnt, hat natürlich ein Betreiber eine andere Agenda, der möchte das mehr so mit Handlungsabläufen und mit Ansprechpersonen haben und halt eine eher technische Themen drin haben. Ein Team, da geht es dann vielleicht eher so darum, wie kann man in Teamsitzungen das Thema Sicherheit immer wieder mal platzieren, sodass die verschiedenen Mitarbeiter, sei es die Hilfskräfte, die Putzkräfte, die Sprachmittler, dass halt eine Ebene da ist, dass halt auch Themen angesprochen werden können, die sonst halt im Tagesablauf hinten wegfallen. Und da ja gerade Übergriffe oder Gewaltsituationen im privaten Kontext oder besonders vulnerable Personen, das sind ja eher Situationen und Menschen, die nicht offensichtlich sofort erkannt werden oder die halt auch Themen ansprechen könnten, die nicht so offensichtlich sind, ist es ja wichtig, dass dann halt ein Team auch Wege hat, darüber sprechen zu können. Und deswegen geht es dann halt auch eher so darum, gibt es Kommunikationsstrukturen, wo eher schwierige Themen überhaupt erwähnt werden können. Das wäre dann so die Teamebene. Und wenn man dann höher guckt, also auf die anderen Ebenen, wie möchte halt ein Betreiber das haben, die sind dann eher daran interessiert, dass es einen Verhaltenskodex gibt oder die sind eher daran interessiert, dass Verträge so schriftlich sind, dass die Sicherheitsfirmen auch im Klaren sind, was deren Aufgaben sind. Also es verschiebt sich so, ne, mit dem, was Schutzmaßnahmen sind. Weißt du, was ich meine? Dass tatsächlich je nach Zielgruppe, mit wem man es zu tun hat, die verschiedenen Mindeststandards anders greifen. Also für mich ist ganz einfach, wenn ich also in einem Team bin und dort halt nur nach Handlungsabläufen frage, dann halt schon klar ist so, ja, wir wissen ja, wen wir kontaktieren, wenn wir sehen, dass eine Frau von Gewalt betroffen ist. Dann weiß ich ja, okay, in dem Rahmen wissen die Mitarbeiter das oder fühlen sich da handlungsfähig. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, einen Verdacht zu haben auf, ist diese Person vielleicht von Menschenhandel betroffen, dann ist da nicht immer eine Handlungssicherheit da. Und da kommen wir ja dann rein, dass wir dann sagen, okay, hier können wir zu verschiedenen Themen vermitteln oder Schulungen anbieten. Hier gibt es Fachberatungsstellen im Kontext und die kann man dann nutzen.
Ja, also da kann ich dir auch nur zustimmen. Das sehe ich genauso.
Ne? Ist nicht immer nur ein Text schreiben, oder? Bei dir? Also,
ich rate vehement davon ab.
Ja.
Also es geht mir wirklich um die Praxis. Und selbst wenn am Ende von einem Prozess, den ich anstoßen konnte oder wo ich eine interessierte Mitarbeitende und Verantwortliche unterstützen konnte, selbst wenn da kein verschriftlichtes Konzept rauskommt, weil ich natürlich verstehe, dass die auch mit sehr knappen zeitlichen Ressourcen kämpfen immer, dann ist es trotzdem sinnvoll, wenn einfach sich die Praxis dadurch geändert hat. Für manche Themen sensibilisiert worden sind, wie du sagst, also mit dem Erkennen von Menschen, Opfer von Menschenhandel überhaupt erstmal. Das Verstehen, das Phänomen Menschenhandel verstehen, gerade im Kontext Flucht, aber auch eben die eigenen Verhaltensweisen einfach sicherer zu machen. Also gerade wenn es um Gewalt geht, weil das natürlich kein Alltag ist, hoffentlich in den meisten Unterkünften, sondern halt Ausnahmesituationen. Und da kann man, da ist es gut, wenn man sich dann auf ein Set von festen Standards und Handlungswegen verlassen kann und einfach weiß, wofür man zuständig ist und wofür man halt auch nicht zuständig ist. Eben, dass es auch wirklich entlastet, weil gerade Gewaltfälle sind einfach auch sehr belastend für die Mitarbeitenden.
Genau. Was man ja jetzt vielleicht auch nochmal sagen kann, ist, wie jetzt aufgrund der Pandemie, also wie wichtig eben auch Gewaltschutz ist, dass...
Findest du Gewaltschutz jetzt in diesen Corona-Zeiten relevant, wo eigentlich die ganze Welt sich um Hygieneschutzmaßnahmen hauptsächlich kümmert?
Also ich persönlich finde Gewaltschutz jetzt, also Präventivmaßnahmen und Schutzmaßnahmen halt jetzt sogar noch mal viel wichtiger, weil ja die verschiedenen Unterkünfte sich mit ihren Pandemieplänen, Hygieneplänen auseinandersetzen mussten und da dann ja halt auch sich zeigt, wie halt Bewohner, die in Quarantäne sein müssen, wie Bewohner, die sowieso schon in sehr angestrengten Wohnsituationen sind, wie halt Konfliktsituationen sich auswirken. Und wenn dann halt eine Unterkunft ein funktionierendes oder ein halbwegs funktionierendes Schutzkonzept hat, halbwegs funktionierende Schutzmaßnahmen hat, dann laufen da in den Unterkünften, läuft es anders ab, als wenn die Schutzmaßnahmen dort noch nicht so gut gewesen sind. Ja, also die Konflikte potenzieren sich da nochmal mehr. Wenn es vorher schon sehr schwierig war, dann ist es halt jetzt durch die Pandemie nochmal schwieriger. Wie ist das bei dir? Siehst du es anders? Erlebst du es anders in Baden-Württemberg?
Also ich bin sicherlich auch von Anfang an mit dieser Frage konfrontiert worden. So, was ist denn, wieso ist das jetzt relevant, auf die Strukturen zu schauen in Unterkünften, wenn doch jetzt gerade Krisensituation ist, ne? Aber ich finde, beziehungsweise es ist ja, hat ja auch einfach die viele Beispiele auch gezeigt, generell, dass einfach ein höheres Konfliktpotenzial und Gewaltpotenzial entfacht wurde, auch durch diese Schutzmaßnahmen, also die hygienischen Schutzmaßnahmen, die einfach notwendig sind natürlich, aber dass das eben auch vermehrt zu Gewalt führen kann. Und also wie du sagst, bestehende unterschwellige Konflikte werden dann eben potenziert, aber es ist auch, dass eben auch gezeigt wird, wo eben Schutzmaßnahmen schon funktionieren, wo zum Beispiel eine etablierte Kommunikation zwischen Bewohnern und Mitarbeitenden gelebt wird und Praxis ist, dann war das natürlich jetzt auch leichter, gerade am Anfang der Pandemie Informationen zu verteilen und immer noch die Bewohner zu beraten, auch wenn man gar nicht mehr vor Ort kommen konnte teilweise, ne, in die Unterkünfte. Aber auch jetzt eben, es gibt ja immer noch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko in so Sammelunterkünften, wo einfach immer noch streng auf diese Hygieneschutzmaßnahmen geachtet werden muss. Deswegen ist es immer noch ein großes Thema. Und da helfen natürlich dann auch Hinweise von zum Beispiel Expertengruppen wie Plan International hat zum Beispiel für den Umgang mit Kindern während dieser Pandemie in Flüchtlingsunterkünften, weil das auch ihre Expertise ist, Empfehlungen rausgegeben. Und da betonen die eben, dass es auch wirklich wichtig ist, den Kontakt zu halten und aktiv auf Familien hinzuzugehen. Also dass es nicht reicht, einfach nur zu sagen in der Theorie, ja, die können ja ins Landratsamt kommen oder sie können ja die Berater anrufen oder einmal pro Woche ist auch wieder Sprechstunde. Das reicht halt nicht, um Probleme, gerade wenn es eben um den Schutz von Kindern geht, ausreichend zu bekämpfen und die Familien zu unterstützen, sondern da sollen die Mitarbeitenden wirklich aktiv auf die Familien zugehen. Also das kenne ich auch, was ich aus den Unterkünften, mit denen ich schon arbeite, wo da teilweise das eben gut funktioniert, dass die Mitarbeitenden wirklich alle Familien regelmäßig besuchen oder kontaktieren, um die ja nicht zurückzulassen, was ja die große Gefahr ist mit dieser Pandemie, dass benachteiligte Leute eben noch mehr zurückgelassen werden als bisher schon.
Du hast halt jetzt die Informationen erwähnt, von Plan International herausgegeben worden sind. Wir haben auch einen Link unten, das ist die Gewaltschutz-GU-Seite und auf dieser Gewaltschutz-GU-Seite kann man halt wirklich verschiedenste Tools anklicken. Dort gibt es eben halt Praxisleitfaden, auch andere Informationen, Handlungsabläufe und dort gibt es halt auch, wer sich interessiert, kann man da halt auch die ganzen Informationen zu Risikoanalysen und Ressourcenanalysen kann man da nachgucken. Das ist vielleicht nicht uninteressant, weil wir eben halt als Multiplikatoren sehr unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern arbeiten. Und wer also halt jetzt aus Baden-Württemberg wissen möchte, wer da die Ansprechperson ist, das wäre dann du, Rahel, und ich hier für Nordrhein-Westfalen. Und die anderen Bundesländer wie Bremen, Hamburg, Niedersachsen, die haben halt andere Multiplikatoren und auch das kann man dann halt auf der Seite finden, wer dann halt für sein Bundesland zuständig ist. Ja, gibt es noch was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen?
Vielleicht, wenn wir Zuhörer aus Bayern haben und die nach ihrem Multiplikator dann suchen auf dieser Seite, eben Gewaltschutz-GU, da sind wir auch alle aufgelistet, führt dann auch zu den eigenen Homepages. Allerdings wir sind ja alle vom Bund gefördert Und Bayern hat aber Koordinatoren für seine Gebiete, die vom Land selber gefördert werden. Deswegen da nicht wundern, da habt ihr einfach ein anderes Beratungs- und Betreuungsangebot als dieses DIBAG-Projekt. Aber ansonsten freuen wir uns alle auf jeden Fall über Rückmeldungen, Feedback zu dieser Episode, aber auch generell einfach Anfragen, was man sonst besprechen könnte oder natürlich auch konkrete Beratung und Unterstützungsbedarf. Ne? Das kann ja auch eine kleine Anfrage sein. Das muss ja nicht immer gleich die Bitte um die Unterstützung bei einem Erstellen von einem Gewaltschutzkonzept zu sein.
Genau, wir haben auch eine ziemlich ausgiebige Ressourcensammlung verschiedenster Materialien und da kann man uns auch einfach mal fragen. Vielleicht haben wir auch eine kleine Antwort auf eine kleine Anfrage. Ja, das war unser Debug-Podcast, diesmal aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Wir sind Rahel Köpf und Sita Rajasuriya. Wir freuen uns auf E-Mails und bleibt gesund und danke fürs Zuhören.
Debug-Podcast.